Don't touch the building. Vor einiger Zeit habe ich in einer Supermarktschlange eine Diskussion zwischen einer türkischen Mutter und ihrer Tochter verfolgt. Von Verfolgung kann natürlich keine Rede sein, kann ich kein Türkisch und habe ich nur am Tonfall bemerkt, dass sich die beiden stritten. Kurz bevor der Streit eskalierte, warf die Mutter den finalen Satz in die kleine Familienrunde, einen Satz, nach dem nichts mehr kommen konnte, der klassische Muttersatz, den ich nur von Müttern kannte und der auch in Deutschland immer der Mutterschlusssatz war, was auch hier nicht weiter verwunderlich, wechselte die Türkin tatsächlich ins Deutsche mit dem Befehl, ich habe Nein gesagt. Ich stehe in der Hamburger Kunsthalle vor Caspar David Friedrich. Vor dem Eismeer sitzt eine Kindergruppe. Sie melden sich, wenn sie eine Frage haben, und sie reden erst, wenn sie aufgerufen werden. Sie werden nicht aufgerufen, also reden sie gar nicht. Kleine sadistische Eigenart der Führung, was mir ganz recht ist, ich liebe Ruhe. Untypisch ist die Situation trotzdem. Kinder sind eigentlich selten ruhig, noch seltener melden sie sich, das heißt, wenn sie sich melden, reden sie eigentlich gleichzeitig. Schon kurz bevor ihr kleiner Arm in die Höhe schnellt, plappern sie los. Man kann ihnen das nicht übel nehmen, werden sie, wie man heute sieht, ansonsten auch nicht aufgerufen. Hier dagegen hängen die kleinen Kinderarme taub in der Luft. Die Führung muss sie mit irgendetwas bedroht haben, ich vermute mit dem Tod. Wir sind ein strenges Museum und die Führung ist vom Haus. Ich blicke auf das Eismeer und bin immer wieder überrascht, welche Ruhe Friedrich ausstrahlt. Der beliebteste deutsche Landschaftsmaler ist ein Ruhemaler, selbst die Katastrophen sind ruhig, man vergisst das Schiff und sieht nur das Eis und die Kinder, die mit eingefrorenen Armen davor sitzen. Es ist nämlich zudem kalt bei Friedrich, immer schon. Ein Blitz weckt mich aus meinen Yoga-Gedanken. Ich drehe mich um und erblicke eine Gruppe Japaner, die in den Saal schwärmt wie ein Schwarm Hornissen. Sie fotografieren alles, sogar die Kinder, und weil alle alles fotografieren, ist es schwer auszumachen, wer jetzt genau blitzt, fällt es mir ohnehin schwer, die Blitzenden zu unterscheiden, so wie die Japaner mich mit allen schon gesehenen Aufsichten verwechseln, im Kollektivdenken nur das Kollektiv sehen und es für mich einfacher wäre, sie würden auch im Kollektiv handeln und alle blitzen, dann könnte ich kollektiv pöbeln und nicht den einen anmachen, der gar nicht fotografiert hat. Ich rufe No Flash und nur die Kinder drehen sich um. Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie ein Japaner sich bedrohlich Hackert nähert. Eigentlich kann man sich nicht bedrohlich Hackert nähern, denn so wie Friedrich der schönste deutsche Landschaftsmaler ist, ist Hackert der schrecklichste, und so wie ich bei Friedrich schon Sorgen habe, weil er überhaupt hängt, Sorge, die vorbeifahrenden Güterzüge könnten auch nur ein Tausendstel Farbpartikel zum Zittern bringen, ist mir das bei Hackert völlig egal. Ich würde ihn schenken, den Japanern, wie die Freiheitsstatue den Amis oder den russischen Braunbären an Gerhard Schröder. Staatsgeschenke sind schließlich immer eine Prüfung, ein Test, ob der Beschenkte die Miene verzieht. Ich schenke dir den Koloss von Rhodos, großzügig, nur Rhodos ist unzufrieden. Mein Leben im Konjunktiv. Ich bewache Hackert und der Japaner fasst einen Rahmen. Sein Verhalten irritiert mich. Gewöhnlich befolgen Japaner Regeln und brechen sie nicht. Ich wähne die Japaner immer an der Spitze unter den Regelbefolgern, dicht gefolgt von uns Deutschen. Wir sind zwanghaft, die Japaner sind zwanghafter. Sagt man zu einem Japaner, gib die Tasche ab, gibt er die Tasche ab. Kein Museumsbesucher reagiert so. Es ist absolut ungewöhnlich, die Tasche kampflos abzugeben, wenn man dazu aufgefordert wird. Im Endeffekt gibt jeder Besucher die Tasche ab, aber niemand macht es so, wie es die Japaner tun. Nickend, ohne Widerworte, eine Entschuldigung auf den Lippen, lächelnd. Sie entschuldigen sich sogar, wenn man ihnen einen schönen Tag wünscht, was ein Sprachproblem sein könnte. Sie fragen nach etwas und man zeigt ihnen den Fisch von Paul Klee. Sie wollen immer zum Fisch von Paul Klee. Man bringt sie zum Fisch von Paul Klee, hat man ihre Frage überhaupt nicht verstanden und muss man sie ja irgendwo hinbringen und es völlig egal ist, wohin sie eigentlich wollten. Nie würden sie nachhaken, weil sie ein anderes Bild interessiert. Sie stehen vor dem Fisch von Paul Klee, nicken und entschuldigen sich, wahrscheinlich für den Umstand, Fische zu mögen. Die Kinder sehen verwirrt auf die Japaner. Entweder, weil ihre kindliche Vorstellung von Asiaten ebenfalls wankt, oder weil sie sich fragen, warum die Japaner all das tun, was ihnen selbst verboten wurde. In dem Augenblick, in dem der Japaner nach dem Rahmen greift, rufe ich, sowohl für den Japaner als auch für mich völlig unverständlich, »Don't touch the building«. Ich wusste schon immer, dass Worte ein geheimes Eigenleben führen. Ich rufe, »Don't touch the building« und denke, »Mist, wie heißt denn nochmal dieses Ding an der Wand?« Mir fällt es tatsächlich nicht ein. Nicht, dass es mir etwas nützen würde, die Japaner verstehen mich sowieso nicht. Genauso gut hätte ich erster Advent brüllen können, hätte großmütig über meinen Irrsinn hinweggesehen, hätte mich nicht die Führung angesehen, als hätte ich genau das getan, erster Advent gebrüllt. Advent, hätte ich entschuldigend gesagt, don't touch it. Gut, sie sollen einfach gar nichts anfassen, auch nicht das Building, tröste ich mich. Und dass es ja tatsächlich sinnlos ist, Worte zu rufen, die ohnehin niemand versteht. Die Führung verbessert Painting. Ich nicke und der Japaner hat den Rahmen losgelassen. Ich frage mich ohnehin, warum er ihn angefasst hat. Vielleicht eine tiefe und nicht zu durchschauende Wurzel seines fernöstlichen Charakters, uns Deutschen ehrlich gesagt nicht ganz unähnlich. Wo die Asiaten anfassen, klopfen wir. Am liebsten klopfen wir auf zeitgenössische Kunst. Die alten Meister lassen wir weitgehend in Ruhe und auch die klassische Moderne ist relativ sicher. Im zweiten Stock dagegen stehen Waschmaschinentrommeln. Auf die klopfen wir am liebsten. Die Trommeln scheinen unsere Heimwerkerseele anzusprechen. Wir mögen Gegenstände. Wir wollen wissen, wie sie gemacht sind. Wir klopfen auf die Waschmaschinentrommel und sagen Waschmaschinentrommel, als sei es völlig undurchsichtig, was das Objekt darstellen soll. Manchmal erklären wir noch unserer Begleitung, wie eine Waschmaschine funktioniert. Wir sind ein Volk mit technischem Verständnis. Aus der Sicht des Künstlers ist es deshalb am besten, fiese Materialien zu benutzen. Fett, Gammelfleisch oder Öl. Beuys wusste das, Gregor Schneider auch. Die Japaner sind einen Raum weiter. Das Blitzlichtgewitter strahlt bis zum Eismeer. Ich höre eine russische Kollegin russisch fluchen. Dann folgt der Satz, der immer funktioniert. Ich habe Nein gesagt.